Folge 270 von der Webverbesserin und heute sprechen wir über Manipulation oder Must-Have, die Wahrheit über die Verkaufspsychologie. Los geht's!
Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen.
Hey ho, liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde dir gerne für den Einstieg dieser Folge von einer Beobachtung erzählen, die ich seit einigen Wochen habe, und zwar auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Dort bin ich nämlich im Moment in einer Werbebubble für Solopreneure gelandet. Durchaus nicht unverschuldet, weil ich mir das ein oder andere im Moment angucke. Und dort wird mir aber vor allen Dingen eine Werbung ausgespielt, die ich schon ein bisschen anstrengend finde. Und zwar wird dort mit einer 10 Millionen Euro Blaupause geworben. Ja, vielleicht kennst du solche Ads und vielleicht scrollst du auch täglich an Dutzenden vorbei. Aber jedes Mal, wenn ich diese Anzeige sehe, dann passiert mir irgendwie immer wieder dasselbe, dass ich denke, Wahnsinn, wie kann man denn nur mit so einer Aussage allen Ernstes rausgehen? Der kann das doch überhaupt nicht versprechen. Also nicht, weil ich glaube oder ich vielmehr hoffe, dass da gar nichts dahinter steckt, sondern weil ich mir einfach die Frage stelle, wie kann diese Person standardmäßig so etwas versprechen? Gerade als jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren mit Verkaufspsychologie beschäftigt, sehe ich natürlich, da wird enorm mit Hebeln gearbeitet, die aus meiner Perspektive nicht mehr sauber sind. Also Hebeln wie Übertreibung, FOMO. FOMO steht ja für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, und das Setzen auf Dringlichkeit. Und gleichzeitig, das finde ich so faszinierend, sehe ich auf der anderen Seite täglich in meinem Businessumfeld Menschen, die genau das Gegenteil sind, also Solopreneure und gerade im Offline-Bereich groß gewordene Experten, die sagen, nee, ich möchte gar nicht pushy sein, ich will niemanden manipulieren, ich möchte bitte einfach mit solidem, gutem Wissen überzeugen. Und solche Menschen geben häufig inhaltlich richtig, richtig gute Vorträge, richtig gute Webinare und kommen dann zu mir, weil sie sagen, irgendwie konvertiert das Ganze nicht. Und das ist natürlich eine große Problematik. Und warum das so ist, also warum vielleicht auch dein Wissen gut ist, aber es eben nicht verkauft, dazu, Spoiler Alert, werde ich heute am Ende der Folge ein bisschen was sagen. Aber du merkst schon, heute geht's ganz viel um Druck, Begrenzung, zu wenig Begrenzung und wo irgendwie, ja, wo das gute Maß erreicht ist. Denn ich möchte heute mit dir über die Frage sprechen, wo ist eigentlich die Grenze zwischen legitimer Verkaufspsychologie und Manipulation und kann ich es mir eigentlich erlauben, gar nicht zu limitieren? Ja, und meine Antwort darauf ist, wie so oft, ein bisschen unbequemer als erwartet, denn ehrlicherweise müssen wir zwei Dinge gleichzeitig aushalten. Erstens, nur weil eine Strategie funktioniert, heißt das nicht, dass sie sauber ist. Und das ist sicherlich etwas, was wir sehr, sehr, sehr häufig im Netz sehen und was ich auch relativ häufig, und das meine ich wirklich neutral, bei Menschen sehe, die viele, viele Ads schalten. Weil ich weiß, dass gerade in den sozialen Netzwerken, gerade wenn es um das Beeinflussen eines Algorithmus geht, dass es da natürlich auch wirklich darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dass ich da spezielle Strategien und Hebel eben nutzen muss. Und nochmal, das heißt aber nicht, dass sie sauber sind. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch damit klarkommen, zu sagen, wenn du niemanden unter Druck setzt, heißt das nicht, dass du gut verkaufst. Und für mich ist die Frage, wie pendel ich zwischen diesen beiden Extremen? Also braucht es wirklich Manipulation auf der einen Seite oder eben Verkaufsvermeidung auf der anderen Seite? Und ich würde dir heute gerne den dritten Weg zeigen, nämlich wie es auch mit Klartext geht. Und dafür macht es natürlich Sinn, sich die verschiedenen Verkaufsstrategien, die es so gibt, anzuschauen. Und ich würde gerne anfangen mit der dunklen Seite der Macht. Dann gehen wir auf die helle Seite der Macht und wir gehen aber auch in die Grauzonen rein, was ich ganz spannend finde. Also, lass uns das ganz konkret machen, nicht theoretisch, sondern wirklich mal schauen, was so auf dem Markt passiert. Eine Sache bei der dunklen Verkaufspsychologie, die ich sehr, sehr häufig sehe, ist eine verkünstliche Verknappung. Also, dass Angebote nur noch heute verfügbar sind, obwohl ein Angebot seit Monaten läuft und morgen auch identisch genauso wieder angeboten wird. Das kennst du auch, diese klassischen Countdown-Timer. Und wenn du den Browser reloadest oder deinen Cache löscht, dass der Timer wieder bei 24 Stunden beginnt. Und das Problem an sich ist natürlich hier nicht die Verknappung, sondern dass das einfach eine Lüge ist. Also dass es eben kein verknapptes Angebot ist. Also dass hier keine Wahrheit dahinter steckt. Wir werden später noch bei diesen einzelnen Punkten darauf eingehen, wie könnte man es auch besser machen. Aber ich halte das erstmal so fest. Eine künstliche Verknappung, die nicht echt ist, liegt für mich eher auf der dunklen Seite der Macht. Genauso fällt für mich als zweites der künstliche soziale Druck hier rein. Also zum Beispiel, wenn du auf einer Seite siehst, 37 Leute schauen sich dieses Angebot auch gerade an. Oder wenn irgendwo steht, nur noch 3 Plätze frei, obwohl das Angebot eigentlich unendlich skalierbar ist. Das sind natürlich Dinge, die so ein Stück weit auf unsere Evolution abzielen. Ja, wir alle haben dieses FOMO-Gen in uns, diese Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen. Und wir folgen tatsächlich auch sehr gerne anderen und wir orientieren uns auch sehr gerne an der Masse. Und das weiß natürlich auch das Online-Marketing mittlerweile. Und das bedeutet, dieser künstliche soziale Druck, dieses das gibt es nicht mehr lange, das hast du übrigens auch bei großen Warenhäusern. Beispielsweise Amazon hat sehr, sehr viele Waren oder bei sehr, sehr vielen Waren angeblich nur noch 3 Stück auf Lager. Ja, so grundsätzlich, wenn die Verknappung stimmt, ist das legitim, aber wenn es eben erfunden ist, ist es eine Manipulation. Dann haben wir den dritten Punkt und der ist für mich schon sehr hart, weil er eben sehr häufig in der Beratungsszene zu finden ist. Das ist die emotionale Destabilisierung. Und da wird es natürlich heikel, weil ein Stück weit, das weißt du auch, zum modernen Marketing gehört logischerweise Emotionen zum Verkaufen dazu. Immer. Ne? Den Menschen verstehen, da wo er ist, abholen. Aber es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen einem Kunden helfen, das Ausmaß des Problems zu verstehen und gezielt auf Angst, Schmerz und Scham zu drücken, um eine Kaufentscheidung zu erzwingen. Also ein klassisches Beispiel sehe ich nicht selten, weil ich mich für diese Bereiche sehr interessiere, so im Bereich Paarberatung, Paarbeziehungen. Wenn dir klargemacht wird, dass du zum Beispiel in einer manipulativen oder toxischen Beziehung steckst und nun wird dir vom Verkäufer zusätzlich nochmal Druck von außen gemacht, diese Beziehung zu verlassen. So unter diesem Motto, du musst jetzt gehen, sonst bist du selber schuld, weil du weißt ja jetzt, dass du manipuliert wirst. Und das finde ich echt schwierig, weil für den Betroffenen der emotionale Druck sich ja jetzt an dieser Stelle verdoppelt. Also auf der einen Seite weiß er natürlich, dass er in dieser Beziehung nicht gut aufgehoben ist, aber er fühlt das ja noch gar nicht. Er kann sich dort ja noch gar nicht rauslösen. Und auf der anderen Seite will er natürlich auch nicht sein Gesicht verlieren, gerade wenn man jetzt zum Beispiel von Verkaufsgesprächen redet. So. Und das ist ganz schwierig, wenn dieser Call to Action ist, wenn du jetzt nicht buchst, dann bleibst du stehen, das ist jetzt deine Entscheidung, das ist eben nicht Klarheit, das ist wirklich emotionaler Druck, verkleidet noch als Coaching und das ist für mich ganz, ganz, ganz dunkel. Punkt 4, übertriebene und kontextlose Versprechen, das ist sicherlich das, was ich am Anfang mit meiner Werbeanzeige, die ich von der ich berichtet habe, sehe. Das sind also Versprechen wie zum Beispiel die 10-Millionen-Euro-Formel oder auch wenn Menschen sagen, mein Kurs hat 500 Menschen zu Unternehmern gemacht. Ja, das mag ja alles sein. Aber was ist denn mit den 4.500 anderen, die das Programm abgebrochen haben? Oder was ist mit den vielen, vielen anderen Leuten, die eben nicht 10 Millionen mit der Formel gemacht haben? Versteh mich nicht falsch. Von mir aus haben die 10.000 damit gemacht. Das ist gut. Aber das Versprechen war ein anderes. Und da tue ich mich echt schwer. Also Testimonials ohne Kontext, Umsatzzahlen ohne Zeitraum, Versprechen ohne Bedingungen. Boah, das ist für mich keine Kommunikation. Das ist schon Täuschung. Sorry, not sorry. So, und dann Punkt 5, die bewusste Information Asymmetrie. Das heißt, wir sagen nicht alles. Wir lassen ganz bewusst Informationen weg. Hier ist das Ziel, Menschen dazu zu bringen, erstmal emotional zu investieren, bevor sie rational entscheiden können. Das sehe ich häufig im Softwarebereich für uns selbstständige Online-Solopreneure ja kein unbekanntes Feld. Also zum Beispiel sagen wir mal, du wirst in ein kostenloses Software-Probepaket für 14 Tage gelockt. Ja, also man sagt dir, du kannst die Software jetzt ganz unverbindlich 14 Tage lang ausprobieren. Sagen wir mal, das ist eine Software zum Beispiel für Online-Kurse oder vielleicht eine Plattform, wo du deine Coaching-Informationen hinterlegst, was auch immer. So, jetzt stell dir vor, du hast da 14 Tage dieses kostenlose Probe-Abo und du investierst da jetzt richtig. Du investierst Daten, du investierst deine Zeit, deine Informationen und du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, dass du ab 9,99 Euro dabei sein kannst. Was man dir aber nicht sagt, ist, dass in dieser kostenlosen Version alle Inhalte sind, die man im VIP-Paket drin hätte und die starten eben nicht bei 9,99 Euro im Monat, sondern bei 59,99 Euro. Oder die 9,99 Euro gelten nur für 3 Monate. Und das ist das eigentliche Problem. Also das führt im ersten Moment durchaus auch zu Conversion, zu Verkäufen oder auch zur Lead-Generierung, das füllt Programme, das erzeugt Umsatz. Aber das erzeugt natürlich auch was ganz anderes. Das zerstört total das Vertrauen. Und Vertrauen ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Währung, die langfristig zählt. Also wenn ein Kunde sich manipuliert fühlt, dann kommt der in der Regel auch nicht zurück. Er empfiehlt es nicht weiter. So. Dazu zählen übrigens auch Webinare, die nicht am Anfang informieren, dass du am Ende noch ein Angebot hast. Das sind 2 Sätze, dass du startest und sagst, und am Ende stelle ich dir dazu noch ein passendes Angebot vor. Los geht's. Boom. Ja, also du merkst, es gibt einiges, was so in diesem Bereich der Manipulation und der dunklen Verkaufspsychologie zählt. Und daher ist es doch auch ganz interessant, in die weiße Verkaufspsychologie zu gehen. Also zu sagen, was ist denn legitim? Ja, grundsätzlich würde ich aber auch gerne erstmal sagen, was für mich weiße Verkaufspsychologie nicht bedeutet, weil ich möchte das gar nicht negativ besetzen, aber viele haben vielleicht im ersten Moment so ein Bild, dass sie sagen, ja, aber wenn ich das nicht mache, dann ist das so zu nett sein, weich sein, keine Erwartungen setzen, Preise verstecken. Das fühlt sich für mich jetzt auch nicht gut an. Nee, das bedeutet es tatsächlich nicht, sondern weiße Verkaufspsychologie bedeutet für mich vor allen Dingen eins, klar sein, wirklich klar sein. So, was bedeutet das? Nummer 1, zum Beispiel ein klares Problembewusstsein zu schaffen. Also Menschen klar zu machen, dass sie ein Problem haben. Und was genau das Problem ist, das ist Service. Greifen wir hier vielleicht nochmal von Anfang dieses Beispiel mit der toxischen Beziehung auf. Die 5 häufigsten Anzeichen aufzuzeigen, was ist eine toxische Beziehung? Go, super. Empathie zeigen, go. Ermuntern und klar machen, dass diese Erkenntnisse, dass man in einer vielleicht nicht so guten Beziehung steckt und das aber ein Teil des Weges ist, dass man den schon gegangen ist, go. Denn viele Menschen stecken nicht fest, weil sie nicht die Lösung kennen, sondern weil sie das Problem in der Regel noch nicht benennen konnten. Und genau das ist der entscheidende Moment. Die muss bewusst machen oder bewusst sein, dass dieses Bewusstmachen von Problemen ein riesengroßer Service ist und nicht dieses Druck machen, jetzt handeln, Scham erzeugen, und sagen, oh, sonst kommst du nicht weiter, sondern persönliches Gespräch anbieten für die, die bereit sind und sagen, jawohl, da möchte ich noch mal tiefer rein, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Und selbst wenn sie noch nicht sofort kaufen, dann bleiben sie ja in der Regel bei dir in der E-Mail-Liste, dann kaufen die das nächste oder übernächste Mal. Auch das gehört zu so einem Prozess mit dazu. Also, die Frage, die du dir stellen solltest, ist also nicht, wie überzeuge ich jemanden, sondern wie kann ich jemandem bei diesem Problem echten Service liefern, statt ihn alleine damit stehen zu lassen? Und das ist der Unterschied zwischen Verkaufen aus Klarheit und Verkaufen mit Druck. Prinzip Nummer 2 von der weißen Verkaufspsychologie, eine klare Positionierung, für wen das hier ist und für wen nicht. Ich habe dazu eine sehr, sehr schöne Folge. Die nennt sich Kunden aus der Hölle. Und da definiere ich mit dir gemeinsam, was sind eigentlich deine Traumkunden und was sind deine Antikunden? Welche Kunden möchtest du auf gar keinen Fall haben? Und das ist wichtig. Gute Verkäufer disqualifizieren aktiv. Die grenzen wirklich aus. Die sagen ganz klar, für wen ist das und für wen ist es nichts. Und das ist etwas sehr, sehr Positives, weil das Vertrauen schafft. Ich meine das wirklich in der Hinsicht, dass ich sage, hat der Kunde zum Beispiel noch nicht das richtige Skillset dafür, dann könnte er mit deinem Produkt gar nichts anfangen. Oder auch wenn du merkst, dass du mit gewissen Kundentypen nicht gerne arbeitest, dann ist das ein Service. Also wer sagt, wofür etwas nicht ist, dem glaubt man auch, wofür etwas ist, wofür eine Leistung gut ist. Prinzip Nummer 3, echte Deadlines, echte Verknappungen. Limitierungen finde ich persönlich absolut super, weil sie die letzte Frage des Kunden vorm Kauf beantworten. Und diese letzte Frage ist immer, warum jetzt? Warum jetzt? Also, weil ansonsten der Kunde sagt, kaufst du mir in einem halben Jahr oder ja. Aber wenn ich sagen kann, der Preis steigt am Freitag, dann steigt der bitte am Freitag. Und wenn man sagt 20 Plätze, dann sind es 20 Plätze. Dringlichkeiten sind ein legitimes und wirklich mächtiges Werkzeug, wenn sie denn real sind. Sind wir mal ehrlich, das macht es doch auch wirklich spannend am Ende des Tages. Prinzip Nummer 4, Manipulation versus Beratung. Für mich gibt es einen enormen Unterschied zwischen einem Manipulator und jemandem, der eine Führungspersönlichkeit im Verkauf ist. Der Manipulator will halt, dass du kaufst. Punkt. Eine Führungspersönlichkeit will, dass du eine gute Entscheidung triffst. So, und das ist wirklich ein großer, großer Unterschied. Denn es geht am Ende wirklich darum, sich zu fragen, ist dieses Produkt genau das Richtige für meinen Kunden? Kann es ihn weiterbringen? Was sind seine Einwände? Sind die Einwände etwas, wo er sich selber abhält oder sind es berechtigte Einwände? Und das bedeutet natürlich, dass du am Ende sehr zufriedene Kunden drin haben wirst, weil du nur die drin hast, zu denen ein Produkt passt. Punkt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich dir schon angedeutet habe, nämlich den Grauzonen. Und die Grauzonen sind jetzt ein bisschen komplizierter. Also wir haben gesagt, es gibt manche Sachen, die kann man sehr klar in eine schwarze Ecke packen, manche kann man in eine weiße Ecke packen. Und die Grauzonen sind etwas, wo du ganz kleine Punkte hast, die am Ende entscheiden, wie das Ganze wirkt. Und das erste ist die Zone der Dringlichkeit. Wir hatten eben schon die Limitierungen und Dringlichkeiten, weil sie dieses Warum jetzt beantworten. Das Ding ist halt einfach, ein Workshop mit 20 Plätzen erzeugt eine echte Verknappung, aber eben auch nur, wenn es wirklich nur 20 Plätze gibt. So, oder der Online-Kurs mit den 200 angeblichen Restplätzen. Naja, das ist dann so ein bisschen Fiktion, ne? Also ein Ding ist wahr, das andere ist erfunden. Ich frage mich halt immer bei Limitierungen, sind sie wirklich wahr? Und da würde ich persönlich immer mir überlegen, wenn ich mit einer Limitierung arbeite, welche Art von Limitierung passt denn zu mir? Es gibt so viele Möglichkeiten, Dringlichkeiten und Limitierungen zu schaffen, die wirklich gut sind, die auch dem Kunden ein gutes Gefühl geben. Die zweite Grauzone, Emotionen. Grundsätzlich bedeutet ja, Verkaufen auch ein Stück weit emotional zu sein, ein gutes Storytelling zu haben. Und gute Stories sind emotional. Gute Verkaufsgespräche sind es auch. So, wenn du eine Geschichte erzählst, die jemanden bewegt, ist das jetzt passé, Manipulation? Nein, solange die Geschichte wahr ist und solange du nicht gezielt eine Schwäche ausnutzt. Ich kenne gerade im Speaker-Bereich so viele Menschen, die Geschichten erzählen, die einfach nicht wahr sind, die aus irgendwelchen Büchern sind, weil sie sich einfach gut erzählen. Und das ist natürlich blöde, wenn die Menschen, die ebenfalls im Persönlichkeitsentwicklungsbereich sich gerne weiterbilden, diese Geschichte wiedererkennen und sagen, ach guck mal, das ist doch aus dem und dem Buch. Wirkt nicht so gut. Also die entscheidende Frage ist nicht, erzeuge ich eine Emotion, sondern wie nutzt du auch das Ganze? Also sind die Geschichten, die du erzählst, wahr und wie nutzt du Emotionen? Ein gemeinsamer Schmerz, der verbindet. Empathie verbindet. Und all das baut auch Vertrauen auf. Bei Emotionen musst du dir aber generell immer trotzdem eine Frage stellen, nämlich kauft derjenige jetzt nur aus einer Emotion oder hat er oder trifft er trotzdem eine freie und informierte Entscheidung? Oder verhindere ich das vielleicht gerade durch die Emotion? Kunden sollten nicht nur aus einer Emotion heraus kaufen. Jetzt ein Beispiel für dich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber auch zu sprechen, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele da draußen gibt, die ganz bewusst sagen, ich arbeite nicht mit Angst oder Druck, meine Kommunikation ist positiv. So, die unbequeme Wahrheit bei der ganzen Sache ist, ja, auch positive Emotionen, sorry, können echt manipulativ sein, insbesondere im spirituellen oder persönlichkeitsentwickelnden Bereich. Warum? Hier wird Hoffnung verkauft, Transformation versprochen, ja, ein Zustand gemalt, der sich halt gut anfühlt. Und naja, das den rationalen Teil des Kunden irgendwie aufhören lässt zu fragen. Also das heißt, wenn du verkaufst, in 90 Tagen wirst du eine völlig neue Version von dir sein. Ja, das ja wirkt positiver und freundlicher, aber es aktiviert ein sogenanntes magisches Denken beim Kunden. Ja, und im magischen Denken trifft man keine informierte Entscheidung. Also achte auch darauf, wenn du sagst, aber ich verkaufe ja positiv, denke immer daran. Du merkst hier, im Ergebnis ist es dasselbe, egal ob positiv oder negativ. Also verlässt der Kunde das Gespräch oder das Webinar oder die Salespage mit einem klaren Bild davon, was er kauft, was es kostet und das ist eigentlich der ganz wesentliche Punkt bei der ganzen Sache, was deine Leistung realistisch leisten kann. Oder verlässt der Kunde das alles mit einem Gefühl? Gefühle dürfen keine Entscheidungen alleine auslösen. Okay? Sie dürfen Teil der Entscheidung sein, aber sie sollten nicht die Grundlage sein. Und dann haben wir noch eine weitere Grauzone, das ist das Framing. Wie du etwas formulierst, und damit beeinflusst, wie es wahrgenommen wird. Konkretes Beispiel für dich. Du hast dasselbe Produkt, aber zwei Framings. Version A. Dieser Kurs hat eine Abschlussquote von 30%. Version B. Jeder dritte Teilnehmer schließt diesen Kurs erfolgreich ab. Ich lese es nochmal vor. Version A. Dieser Kurs hat eine Abschlussquote von 30%. Version B. Jeder dritte Teilnehmer schließt diesen Kurs erfolgreich ab. So. Welche fühlt sich für dich jetzt positiver an? Intuitiv kannst du mal kurz entscheiden. Mathematisch sind die beiden identisch. Aber in der Regel ist es so, dass Version B sich positiver anfühlt. Und das ist ein Framing. Okay? Die Realität wird nicht verändert. Es wird nur einladender kommuniziert, weil jeder Dritte klingt mehr als 30%. Ist so. So. Und das ist so der Kipppunkt. Man muss so ein bisschen schauen, wie weit magst du beim Framing tatsächlich gehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hunderte Teilnehmer haben mit diesem Kurs ihr Leben verändert, vielleicht stimmt das sogar, aber was wird denn verschwiegen? Wie viele haben abgebrochen? Was hat sich verändert? In welchem Zeitraum? Das Ding ist, sehr rationale Solopreneure, wie zum Beispiel auch ich, die werden sich unterwegs immer wieder selbst hinterfragen. Die werden immer wieder sagen, wie kann ich es noch einen Schwung besser machen? Wie kann ich noch mehr reingeben? Wie kann ich noch mehr rausholen? Wie kann ich sicher gehen, dass die Teilnehmer es wirklich abschließen und so weiter? Aber es gibt eben auch welche, die sind nicht so. Und nochmal, Framing fällt in die Grauzone. Ja, Es ist vollkommen legitim, Dinge gut und möglichst positiv zu formulieren, aber sich am Ende auch mal selber zu hinterfragen, ist es gut, dass jeder dritte Teilnehmer erfolgreich abschließt oder ist es nicht gut? Oder kann ich jetzt wirklich schreiben, hunderte Teilnehmer? Wie konkret möchtest du tatsächlich sein? Und das hat auch mit dir selber am Ende zu tun. Okay? Also, Framing, eine wahre Aussage, bitte. Und der positive Effekt ist, dass es zugänglicher die Information für den Kunden macht. Also, Grauzonen sind real. Und es gibt hier, wie du selber merkst, keine perfekte Checklist, die dir sagt, was ist richtig und was ist falsch. Aber wenn du für dich selber mal überprüfen möchtest bei deinen eigenen Verkaufsstrategien, dann empfehle ich dir mal, eine Frage dir selbst ehrlich zu stellen. Würdest du deiner besten Freundin genau das verkaufen, genau auf diese Art und Weise oder deinem besten Freund? Und wenn du jetzt intuitiv ja sagst, dann passt alles für dich. Und wenn du intuitiv machst, dann weißt du, dass du nochmal Hausaufgaben hast. Ich habe aber auch noch ein paar andere Reflexionsfragen mir so im Laufe der Erstellung für diese Podcast-Folge gestellt. Und da rausgekommen sind 4. Frage Nummer 1. Würdest du deine Verkaufsstrategie öffentlich erklären? Sagen wir mal, du sitzt in deinem eigenen Podcast und erklärst Schritt für Schritt, was du tust und warum. Gibt es Teile, die du lieber nicht laut aussprichst und warum? Dann bist du ziemlich genau auf der Spur, was vielleicht für dich selber so ein Gefühl erzeugt. Und dieses Gefühl ist gut. Wenn du das Gefühl hast, da passt was noch nicht, ist das genau dieser Punkt, wo du nochmal hinschauen darfst und sagen kannst, da muss ich meine Verkaufsstrategien vielleicht nochmal überarbeiten. Frage 2. Würdest du dein eigenes Angebot kaufen? Auf deine eigene Art. Also wenn du deine E-Mails bekommen würdest, wenn du deine Anzeigen sehen würdest, würdest du kaufen oder würdest du misstrauisch werden? Setzt natürlich voraus, dass du nicht so einen ganz harten Kritiker im Kopf hast. Aber ist eine ganz interessante Frage, die ich mir regelmäßig stelle. Ich stelle mir auch regelmäßig die Frage, versteht das jemand, der nicht in meinem Game drin ist? Frage 3. Ist deine Verknappung real? Ich glaube, heute bei dieser gesamten Folge hast du vor allen Dingen gemerkt, es läuft sehr, sehr viel darauf hinaus. Ist das ein ehrliches, offenes Angebot? Gibt es das, was du dort erzählst? Und Frage Nummer 4, verkaufst du aus Klarheit oder aus Angst? Das ist sicherlich die härteste Frage und sie entsteht auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern ganz häufig ist es eben so, dass manche Solopreneure denken, sie müssen eine gewisse Form der Angst erzeugen. Muss es eigentlich nicht. Es geht darum, Klarheit zu erzeugen. Und ich glaube, all das verändert den kompletten Prozess, wie man auch auf seine eigene Art zu verkaufen draufschaut. Ich persönlich würde immer sagen, langfristig schlägt Integrität Manipulation immer. Nicht wegen dem Karma, sondern wegen der Mechanik. Vertrauen ist eine Ressource. Und du kannst diese Ressource aufbauen oder du kannst sie abbauen. Das ist ganz einfach. Und jede saubere Interaktion mit einem Kunden baut Vertrauen auf. Jede manipulative zieht Vertrauen ab. Und ich denke, du brauchst keine Spielchen, um als Experte wahrgenommen zu werden oder auch um erfolgreich zu verkaufen. Du brauchst Klarheit in deiner Kommunikation, in deinen Angeboten, in deinen Preisen. Und diese Klarheit, die fehlt einfach ganz häufig. Dir muss klar sein, was du möchtest. Du musst gute Argumente haben. Und du musst diese Argumente erstmal erarbeiten. Es gibt nicht wenig Experten, die ganz, ganz, ganz viel nur an diesem Wissen arbeiten, das sie rausgeben. Und genau dieses Wissen und genau diese Klarheit stoppt aber bei ihrem eigenen Angebot, weil sie denken, hey, der Kunde wird das schon verstehen. Ich sag dir, wie es ist. Ein gutes Angebot ist eine gute Unterstützung, eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt schließen wir so ein bisschen den Kreisschluss zum Anfang der Folge, nämlich warum Wissen manchmal nicht verkauft, obwohl es gut ist. Weil in der Regel dieses Wissen falsch aufgebaut ist, weil es nicht zur Entscheidung führt. Beim Verkaufen geht es nicht darum, nur mit den Informationen zu beeindrucken. weil sie wahrscheinlich von Kunden auch gar nicht aufgenommen werden können. Denk nochmal an diesen Abschnitt mit den toxischen Beziehungen. Wenn ich nicht weiß, was genau mein Problem mit meiner Partnerschaft ist, sondern ich vielleicht nur so ein subtiles Gefühl habe und ich kann es nicht einordnen, dann helfen mir deine besten Tipps gar nichts. Weil ich immer noch nicht einordnen kann, ja, aber was genau steckt dahinter? Gutes Wissen ist also nur gut, wenn es richtig strukturiert und aufgebaut ist und einem Kunden hilft, sein Problem zu erkennen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und das Ziel ist deshalb nicht, auf Druck zu verzichten oder nichts zu verkaufen. Das Ziel ist, eine Verkaufsstruktur zu entwickeln, bei der du genau diesen Druck gar nicht erst brauchst, weil du eine Klarheit hast zu deinem Angebot, zum Verständnis des Problems der Kunden und zu der Stärke deiner Positionierung. Und das alles spricht für dich. Und genau darum geht es in der Clean Conversion Method. Nicht um bessere Tricks, nicht um weichere Formulierungen, sondern um genau diese Systematik, dass Verkauf aus Klarheit möglich macht. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie genau muss es strukturiert sein, dann habe ich noch eine kleine Ankündigung an dich, denn die Verkaufsseite, die Sales Page für die Clean Conversion Method, die ist fertig. Einige von euch hatten mich ja angeschrieben und haben mir gesagt, ich finde das alles spannend, das klingt immer alles spannend aus deinem Podcast mit dem Programm, aber ich mag mich jetzt eigentlich gar nicht auf eine Warteliste setzen für ein Programm, wo ich gar nicht genau weiß, was drin ist. Ja, habe ich volles Verständnis für. Und während mein innerer Perfektionist immer noch mal hier und da und dort an dem Programm weiter rumschraubt, hast du eben doch noch die Möglichkeit, dich in diese Warteliste einzutragen. Das ist meine Klarheit jetzt an dieser Stelle. Ich bin mir bewusst, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, es gibt nur noch diese Woche die Möglichkeit, sich einzutragen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, die Realität hat mich da ein Stück weit eingeholt. Ich habe in der letzten Woche die Sales Page fertig gemacht und bin jetzt in den letzten Steps der Clean Conversion Method, weil ich einfach sage, das Programm muss sich für mich rund anfühlen. Und wenn das noch 14 Tage dauert, dann dauert es noch 14 Tage. Damit komme ich klar, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich entscheide mich an dieser Stelle ganz bewusst gegen die Informationsasymmetrie im Sinne von Dinge weglassen, Dinge verschweigen. Nö, ich erzähle dir genauso, wie es ist. Manche Dinge brauchen einfach ein Stück weit länger. Und ich glaube, dass das mich als Experte am Ende des Tages tatsächlich auch ausmacht und auch meine Produkte ausmacht, dass ich immer dieses eine Fünkchen mehr nochmal haben möchte, dieses eine Quäntchen mehr haben möchte. Und diesen kleinen Spoiler setze ich dir mal ganz kurz, denn in der Clean Conversion Method ist es so, dass wir im Modul Nummer 1, wenn du so willst, alle Zutaten für ein Gericht zusammensetzen. Also alles, was du brauchst, um zu kochen. Und im Modul Nummer 2 diese Zutaten dann einfach nur noch in eine Webinarstruktur eingesetzt werden. Das heißt, es gibt eine komplette Vorlage für die Webinararchitektur, in die du alle Rechercheergebnisse aus dem Modul 1 reinpackst und damit hast du im Modul 2 automatisch ein fertiges Webinar. Und dieses fertige Webinar mit allem Drum und Dran kannst du in eine Vorlage reinpacken für eine Präsentation. Denn ich habe unter anderem bei Canva eine Präsentationsvorlage gebaut, in der es richtig passende Folien für den jeweiligen Part gibt. Also für die Über-mich-Seite eine passende Folie, für die Produktseite eine passende Folie. Alles fertig designt so, dass du im Grunde mit einem Modul automatisch dein komplettes Webinar erstellt hast. Und zwar in der richtigen Strukturierung, dem richtigen Aufbau. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich habe mich in der vergangenen Woche zum Beispiel daran nochmal gesetzt, diese Canva-Vorlage zu haben, weil ich gedacht habe, nein, das ist genau dieses eine Quäntchen mehr, was ich haben möchte. So, und wenn dich interessiert, was noch alles in der Clean Conversion Method drin ist und was für mich immer dieses Hühnchen mehr ausmacht, dann guck doch gerne einfach mal vorbei auf webverbesserin.de/clean-conversion-method. Dort erfährst du alles zum Programm und in den Shownotes hast du natürlich auch die Folge zu den Kunden aus der Hölle, den Antikunden, wie besprochen. und versprochen. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn du noch Teil der Warteliste wirst, weil du ja weißt, die Wartelisten-Menschen, die bekommen einen speziellen Frühbucherpreis und werden als allererstes informiert, weil ich das mag, eine Peer Group zu haben, die erstmal den Kurs zuerst macht. So, und in diesem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören, hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel mitgenommen hast, viel Spaß hattest, sage bis ganz bald, deine Webverbesserin, deine Mira, ciao!
Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.